Das Leben ist eine Schule, wohl dem, der die Prüfung besteht. Ja, das Zitat wird wahrscheinlich kaum jemand von euch kennen, weil ich jetzt einfach mal das Behaupten hat, dass sich kaum jemand mit Rudolf Steiner, dem Begründer quasi der Waldorfpädagogik, wirklich schon intensiv auseinandergesetzt hat. Caro und ich haben eben überlegt, boah, was machen wir in unserem nächsten Podcast? Dann haben wir so ein bisschen im Internet gestöbert und sind dann auf diese Waldorfpädagogik gestoßen, haben uns dann die Frage gestellt, was wissen wir aus unserer Ausbildung darüber und haben uns dann intensiv in das Thema so ein bisschen eingearbeitet. Und je intensiver, dass wir drinnen waren in dem Thema, desto mehr war uns eigentlich klar, dass wir darüber nichts wissen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, und da spreche ich jetzt auch mit Caro, wir wissen jetzt auch noch nicht so viel mehr. Wir sind unheimlich dankbar über die Quellen, die wir gefunden haben. Das sind Interviews mit ehemaligen Waldorf-Lehrerinnen und Lehrern. Das sind Schüler einer Waldorfschule, die im Internet quasi ein paar Fragen beantwortet haben. Und wir wünschen euch jetzt einfach total viel Spaß mit dem sehr, ja, bestimmt fragwürdigen, interessanten und zum Nachdenken anregenden Podcast.
Zu Beginn haben wir eine Definition von einem Wort, das in dem Podcast eventuell das ein oder andere Mal vorkommt. Und das ist die Anthroposophie. Das kommt aus dem Altgriechischen. Der erste Teil heißt Anthropos für Mensch und Sophia die Weisheit. Diese ist begründet durch Rudolf Steiner und das bedeutet die weltweit vertretende spirituelle und esoterische Weltanschauung sowie der dazugehörigen Ausbildung und Erkenntnisweg.
Ja, Caro, das zeigt eigentlich jetzt schon, warum ich gesagt habe, dass dieser Podcast mit Sicherheit sehr zum Nachdenken anregt, weil allein das Wort und das, was du gerade als Definition vorgelesen hast, zeigt, wie schwierig es zu verstehen ist, was Rudolf Steiner eigentlich mit dem Inhalt und mit seiner Pädagogik ausdrücken wollte.
Ja, vor allem die Anthroposophie versteht sich also als eine Anregung, diesen Forschungsweg auf den verschiedensten Lebensgebieten zu beschreiten. Und in der Pädagogik handelt es sich um eine schrittweise Entfaltung des Menschen zur freien Selbstbestimmung. Das war jetzt auch wiederum eine Definition, die wir gefunden haben.
Caro, ich bin so froh, dass wir uns mehr auf das Praktische jetzt dann beziehen werden, weil die Wörter, die Begriffe, die Definitionen und dieser tatsächliche Inhalt, so wie Rudolf Steiner das gelebt hat und wie er sich das vorgestellt hat und wie das in seinem Kopf mit Sicherheit auch richtig war, das ist so undurchsichtig und später sogar wird das noch drin vorkommen, dass Menschen, die jahrelang mit dieser Pädagogik gearbeitet haben, selbst die haben es eigentlich nie richtig durchschaut.
Ja, ich glaube, dass auch da dazu gehört, dass die Anschauung oder diese Lehrpläne, die in den Schulen gelehrt werden, tatsächlich ja auch geheime Lehrpläne sind. Und die meisten Waldorfschulen, so haben wir es jetzt rausgefunden, schotten sich auch ein wenig ab von der Gesellschaft, die außen rum lebt.
Was heißt geheime Lehrpläne? Das muss ja, wenn man da Abitur und Realschulabschlüsse so machen kann, dann muss doch einen gewissen Einblick geben in die Lehrpläne.
Ja, den gibt's schon. Aber wie du schon vorher selber gesagt hast, selbst die Lehrer haben teilweise diese Lehrpläne nicht wirklich verstanden. Und dann sind wir schon auch beim nächsten Punkt. Die Lehrer, die da dort arbeiten oder die Ausbildung in der Schule läuft ja tatsächlich auch ein wenig anders ist als in einer Regelschule. Da ist es ja so, dass die Lehrer die Klassen ja jahrelang begleiten. Also das heißt, es bleibt immer die gleiche Klassengemeinschaft beisammen und halt auch der Lehrer. Wenn ich mich richtig erinnere, sogar bis zur 8. Klasse immer der gleiche Lehrer.
Ja, Karl, du erinnerst dich richtig, das haben wir uns so rausgesucht. Vielleicht ist für unsere Podcast-Zuhörer gut zu wissen, dass wir uns diese so vorgestellt haben. Wir haben 10 so Statements oder Fragen zum Thema Rudolf Steiner, Waldorfpädagogik, Inhalt und so weiter rausgesucht. Natürlich auch das ein oder andere Vorurteil, mit dem wir dann aufräumen wollen. Und diese 10 Statements, diese 10 Fragen, die wollen wir euch jetzt näher bringen. Unter anderem das, was Caro schon gesagt hat, das Thema Waldorfschule. Wie ist der Inhalt des Ganzen? Was ist der Ablauf? Unsere Quellen basieren aus Quellen im Internet. Wir haben, wie gesagt, Interviews gelesen von einer Lehrerin, von 2 Schülern, die auf der Waldorfschule waren. Wir haben uns in so Foren für Waldorfpädagogen ein bisschen schlau gemacht. Und wir wollen vorab wegschicken, jeder, der diese Pädagogik als gut empfindet, soll das auch weiterhin so machen. Wir werden am Ende von unserem Podcast kurz sagen, was wir persönlich dazu sagen werden, was wir dafür halten. Und jetzt einfach total viel Spaß mit unseren 10 Statements.
Eins der ersten Statements haben wir vorher schon oder habe ich vorher schon ein wenig erwähnt, da geht es um das Thema Lehrer. Also es gibt da tatsächlich verschiedene Zeiten oder Ansichten, wobei wir tatsächlich eher so ein bisschen die negativen Seiten oder die Kritikpunkte gefunden haben, mit denen wir uns jetzt auch grundsätzlich ein bisschen beschäftigen wollen. Also zum einen ist es so, dass der Unterricht in der Waldorfschule sehr lehrerzentriert ist. Da jedes Kind aber eine eigene Geschwindigkeit hat zu lernen, kann es tatsächlich auch mal sein, dass das ein oder andere Kind einfach wirklich verloren wird auf dem Weg des Lehrplans. Das ist natürlich für viele Kinder, die dann da irgendwie sich schwer tun, nicht so toll, um die schulische Laufbahn einfach gut weitergehen zu können. Zum anderen ist es so, dass die Lehrer sehr eng mit den Eltern zusammenarbeiten. Also das heißt, die besuchen teilweise die Schüler auch zu Hause oder helfen ihnen bei privaten Problemen. Dadurch besteht aber auch immer wieder die Gefahr, dass die Lehrer sich zu sehr in die Erziehung der Eltern einmischen. Und das natürlich auch immer ein großes Konfliktpotenzial bietet. Zum anderen ist es so, dass wenn man, wie ich es vorher schon gesagt habe, einen Lehrer hat, den man 6 bis 8 Jahre lang hat und man gut mit dem Lehrer auskommt, ist es tatsächlich gut für den jeweiligen Schüler. Wenn man aber natürlich einen Lehrer hat, mit dem man jetzt nicht so gut auskommt, können halt diese 6 bis 8 Jahre wirklich einfach lang werden. Einer der größten Kritikpunkte, die wir gefunden haben, und der stammt nicht von uns, sondern der stammt aus den Recherchen, die wir zu dem Thema Waldorfpädagogik angestellt haben, stammt tatsächlich von einem ehemaligen Schüler, der sich ganz intensiv mit der Waldorfschule und der Pädagogik befasst hat. Und da ist der Kritikpunkt, dass die Lehrer oft nicht ausreichend ausgebildet sind. Das heißt, der Lehrer an der Waldorfschule benötigt kein klassisches Studium, sondern hat oftmals einen anderen Hintergrund. Das, sagt er, ist zwar nicht grundsätzlich schlecht, führt aber allerdings oft dazu, dass sich die Lehrer den Stoff, den sie vermitteln, selbst erschließen müssen.
Statement Nummer 2 ist, Waldorfschüler bekommen keine Noten und können nicht sitzen bleiben. Wir haben da recherchiert und haben eine Aussage gefunden von 2 Schülern, die selber auf einer Waldorfschule waren. Und die sagen, ja, es stimmt, man kann nicht sitzen bleiben, was der Vorteil ist, weil man quasi nicht zurückgelassen wird, was ich einen sehr schönen Aspekt finde. Zum Thema Noten haben sie gesagt, das stimmt nicht ganz. Das Waldorfzeugnis ist quasi eine schriftliche Beurteilung pro Fach. Und der Lehrer verfasst das Ganze handschriftlich, was ja wieder sehr viel Wertschätzung dem Schüler gegenüber bedeutet. Später kommen allerdings schon Noten dazu. Also bei manchen Waldorfschulen ist es wohl ab der 9. Klasse, beim einen oder anderen, so wie ich das rauslesen habe, Kinder ein bisschen später. Dies wiederum ist natürlich der Vorteil, dass man nicht diesen Notendruck hat, zum sagen, oh, der eine hat einen 1er geschafft, der nächste hat nur einen 4er. Dies finde ich einen sehr positiven Aspekt des Ganzen, dieses nicht sitzen bleiben. Jedoch empfinde ich es fragwürdig, weil für mich da die Frage aufkommt, ist es dann nur so individuell, wenn ich jeden Preis von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe mitziehe?
Statement Nummer 3 lässt mein Herz ziemlich bluten. Und zwar, Fußball ist verboten. Früher war das tatsächlich sowas wie eine Art Todsünde, Fußball zu spielen. Inzwischen sind die Regeln für die Oberstufenschüler ein wenig gelockert worden. Die Begründung ist tatsächlich, dass man in der Anthroposophie sagt, Fuß ist bäh, Hand ist toll. Der Ball symbolisiert den Kopf oder die Mutter Erde und dagegen tritt man nicht. Handball, Volleyball, Basketball, das finden Waldorfschulen richtig gut.
Ja, Caro, dass dein Herz bei Fußball blutet, das glaube ich sofort. Mein Herz schlägt dafür höher. Bei Statement Nummer 4, ökologische Erziehung an Waldorfschulen hat einen hohen Stellenwert. Ja, ich bin auch so, man kann es vielleicht sagen, verglorener Öko. Ich finde Nachhaltigkeit, Umweltschutz und das Wissen, woher unsere Lebensmittel kommen, auch einen total wichtigen Punkt. Und deswegen freue ich mich, dass das an die Waldorfschulen auch so einen hohen Stellenwert hat. Der lebendige Organismus Erde, so wird es dargestellt, ist ein wichtiger, haben einen wichtigen Stellenwert in der Waldorfpädagogik. So deren die Kinder zum Beispiel sehr laut ernten, Schafe pflegen, sie deren im Forst mitarbeiten, sie deren aber auch weben lernen, ackern, ernten, backen. Und das ist für mich was, das hat für mich einen sehr positiven Charakter, wenn ich jetzt an Waldorfpädagogik denke, weil das finde ich einen sehr zukunftsorientierten Blick. Wir haben eine ganz lustige Aussage gefunden zum Thema Fridays for Future. Und zwar haben wir gefunden von einem Schüler, der auf eine Waldorfschule geht, der hat gesagt, ja und ja, wir waren auf Fridays for Future Demonstrationen, zumindest fast alle von uns, und viele von uns wählen auch grün. Das ist jetzt so ein kleiner lustiger Aspekt dazu, der nicht unbedingt negativ zu betrachten ist.
Statement Nummer 5 ist, dass die Waldorfschulen ihre Klassenzimmer oder ihre verschiedenen Klassen in Farben unterteilen und auch die Räume der Waldorfschulen sich der verschiedenen Klassenstufen anpassen. In den Unterstufen, das sind die Klassen 1 bis 3, ist der Fokus auf Wärme, Licht und Geborgenheit gelegt. Das heißt, dass die Klassenräume da noch rund sind und von den Farben her eher in einem Rot oder Orange gehalten werden. Das verändert sich dann aber, wenn die Kinder dann älter werden oder in die höheren Klassen kommen. Da geht's dann in der Mittelstufe in die Aufbruchstimmung, auf in die Welt. Das zeichnet sich aus dadurch, dass die Klassenräume immer mehr gestreckt werden, dass der Lehrer immer mehr zum Mittelpunkt wird in den Räumen und sogar am Ende der 8. Klasse oder zur 8. Klasse hin sind die Räume dann schon Vierecke. Die Farben in diesen Zeiten verändern sich eben von dem Orange über Gelbtöne bis hin dann zu einem kühlen Blau. In der Oberstufe ist das große Überthema Zeit des Denkens und des Urteils. Da ist es dann so, dass die Räume wirklich ganz normal, also auch wie ich es vorher schon gesagt habe, dann Vierecken haben, dass es da einfach wichtig ist, unvoreingenommen zu denken und selbstständig zu urteilen. Und da sind dann die Klassenräume weiterhin an einem kühlen Blau gehalten.
Statement Nummer 6 ist, Waldorfpuppen haben keine Gesichter. Das stimmt auch bloß zu einem gewissen Punkt, und zwar haben sie schon Augen und manche haben auch Münder oder so hervorgehobene Nasen. Aber der Grundgedanke hinter dieser Geschichte ist, dass die Kinder beim Spielen mit den Puppen keine vorgegebenen Gefühle haben sollen. Und Rudolf Steiner war quasi der Überzeugung, dass ein Gesicht, wo schon vorgibt, dass es lächelt, grantig schaut, traurig schaut, dem Kinder automatisch vorgibt, wie es mit dieser Puppe oder dem Gegenstand zu spielen hat. Aber das ist jetzt nicht der Schwerpunkt allein hinter dem Statement, sondern dazu gehört unter anderem noch, dass einfach Kunst und, muss ich direkt hier nachschauen, Kunst und Handwerk zum Unterricht dazugehören, wie Deutsch, Mathe und so weiter. Es soll da quasi dargestellt werden, dass durch diese Kunst das innere Seelenleben sich nach außen hin öffnet. Und deswegen ist Kreativität eine ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in der Waldorfschule.
Statement Nummer 7. Waldorfschüler dürfen kein Fernsehen. Rudolf Steiner sagt, dass die Kinder bis zur Schulreife zunächst mit allen Sinnen Kind sein sollen. Und deshalb sagt er auch, dass Medien den Kindern ja wieder so viele Dinge vorgeben und ihnen dadurch ihre Fantasie ja in einer gewissen Art und Weise verderben. Später sollen die Schülerinnen und Schüler schon aber zu medienmündigen Menschen erzogen werden. Die Methodik, die dahinter liegt, ist, dass die Medienerziehung in der Waldorfpädagogik sich nach der Entwicklung des Kindes orientiert und nicht am Vorhandensein der Technik.
Wow, wir sind schon bei Statement Nummer 8 und es lautet, ein Kind, das auf eine Waldorfschule will, muss künstlerisch begabt sein. Das stimmt natürlich nicht, weil auch an der Waldorfschule sind alle Kinder herzlich willkommen. Die Kunst ist aber ein wichtiger Bestandteil. Was wir allerdings herausgefunden haben, was wohl für die Aufnahme an einer Waldorfschule ganz wichtig ist, das ist das vollendete erste Lebensjahrsiebte. Es wird der Mensch, laut Rudolf Steiner, in 4 Lebensjahrsiebte unterteilt. Beginnend ist es wohl mit der Geburt und das erste Lebensjahrsiebte muss vollendet sein, damit man aufgenommen wird auf so einer Waldorfschule. Außerdem haben wir herausgefunden, dass bei der Einschulung das Kind vom Klassenlehrer und einem Schularzt auf die Temperamente hin untersucht wird. Es gibt 4 Temperamente und die, könnt ihr einfach mal googeln, welche das genau sind. Und die sind entscheidend auch für die Sitzordnung und für die Einteilung der Klassen.
So, wir sind bei Statement Nummer 9 und ich glaube, das ist ein Statement, auf das irgendwie alle schon ganz gespannt oder auch am Anfang drauf gewartet haben, dass es kommt, und zwar, Waldorfschüler können ihren Namen tanzen. Und dieses Statement ist tatsächlich wahr. Die Schüler könnten ihren Namen tanzen. Es gibt in der Waldorfschule das Fach Eurythmie. Das beinhaltet, dass die Äußerung von Sprache, Kunst und Musik durch die Bewegung des Körpers dargestellt wird. In diesem Fach ist die Rücksichtnahme und die Aufmerksamkeit aufeinander eins der wichtigsten Bestandteile, weil es am Anfang so ist, dass die Kinder sich so bewegen dürfen, wie sie es wollen. Und erst später kommt es dazu, dass es für verschiedene oder für die verschiedenen Buchstaben oder auch verschiedene Töne eine Geste gibt. Und deshalb könnten die Waldorfschüler tatsächlich ihren Namen tanzen.
Unser letztes Statement, Statement Nummer 10, ist dann auch eigentlich schon der Übergang in unsere freie Diskussion. Und zwar Statement Nummer 10 lautet, Waldorfschüler kommen in der realen Welt nicht zurecht. Ich möchte jetzt weder sagen, dass das so ist, nur dass es nicht so ist. In der Waldorfschule wird viel Lebenspraktisches den Kindern beigebracht. Ja, und da kriege ich jetzt ein tiefes Seufzer. Auf der anderen Seite habe ich durch meine Recherchen jetzt über Waldorf und Rudolf Steiner und so auch ehrlich gesagt viel lesen und in Erfahrung bringen können, was dem Ganzen so ein bisschen widerstrebt. Da geht es jetzt gar nicht um das Verteilen von Noten oder um das, was an Unterrichtsstoff beigebracht wird. Für mich ist eher die Frage, ob das Ganze nicht in einer gewissen Weise schon veraltet ist. Das ist meine ganz persönliche Meinung und das ist also eine Frage, die ich gerne in den Raum stellen werde. Ich würde mich auch freuen, wenn vielleicht sogar der ein oder andere dazu seine Meinung äußert. Ich weiß nicht, Caro, mir fällt jetzt ganz schwer, dass ich dieses Statement einfach so beantworte, weil für mich die Frage einfach da ist, ist ein sehr autoritärer Erziehungsstil, ein sehr autoritär geführter Schulstil, denn der Grundstein dafür, später selbstständig und individuell in unserer Gesellschaft teilnehmen zu können.
Ja, ich habe aufgrund unserer Recherchen tatsächlich auch gelesen, dass die Waldorfschüler sehr gerne oder ja sehr gute Bewertungen oft bekommen in ihrer Ausbildung, weil sie halt eben schon in vielen lebenspraktischen Bereichen wirklich gut ausgebildet sind und sich da auch gut selbstständig behaupten können. Für mich stellt sich tatsächlich aber auch die Frage, wenn die Waldorfschüler bis in den hohen Klassen zusammen in einer Klassengemeinschaft sind und da der Lehrer auch in vielen Situationen vielleicht wirklich nicht nur Lehrer ist, sondern auch ja, so wie wir es vorher auch schon genannt haben, auch Ansprechpartner ist, wie schaffen das dann die Schüler, wenn sie eben den Lehrer nicht mehr haben, der sie in diesen Situationen unterstützt, können sie dann da eben selbstständig und individuell, vor allem in der Ausbildung oder auch später im Leben, wenn einfach schwierige Situationen kommen, wirklich gut bestehen?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, und den darf man nicht vergessen, diese Schüler haben ja auch Familien. Also ich glaube, wenn man eine Familie hat, die sehr weltoffen ist, die eben zum Beispiel diesem Medienkonsum nicht wirklich abgeneigt ist, die das sehr weltanschaulich oder sehr weltoffen handhabt, ich glaube, dann kommt man die sehr wohl darin zurecht, weil jeder Mensch ist ja immer nur individuell. Auch wenn er vielleicht auf einer gewissen Schule war, eine gewisse Pädagogik erlebt hat, trotzdem entwickelt er seinen eigenen Charakter. Ich habe heute, während wir uns vorbereitet haben auf den Podcast, sehr viel Kritik gegenüber diesem Erziehungsstil gelesen und all dieser Anschauung von Rudolf Steiner, dass das alles sehr, ja, fast schon so einen Führungscharakter gehabt hat, dass alles sehr autoritär war, dass zwar nach außen hin dieses Weltbild gelebt wird, ja, wir sind individuell und ja, bei uns ist der Ausdruck des Einzelnen ganz, ganz wichtig, aber in der Realität, wenn man sich diese Interviews von ehemaligen Lehrern anhört oder von ehemaligen Schülern anhört, dann kriegt man eigentlich eher das Feedback, boah, da herrscht eine ganz schön strenge und sehr strikte Form der Erziehung.
Ich glaube auch, dass das in den Waldorfschulen schon wirklich, ja, vorherrscht, diese strenge und strikte Erziehung, wie du es genannt hast. Das, glaube ich, trifft es tatsächlich ganz gut. Ich glaube, dass es natürlich auch wieder so ist, dass es wie mit den anderen pädagogischen Formen ist, dass man einfach individuell auf die Kinder schauen muss, ob diese Schulform jetzt für mein Kind das Passende ist. Und deswegen finde ich das auch gar nicht so verkehrt, dass die Schule davor wirklich das Kind gut anschaut, so wie wir das jetzt recherchiert haben, dass da viele Gespräche auch mit den Eltern geführt werden über das Kind. Und wie gesagt, ich glaube, dass es vielleicht einem Teil der Kinder tatsächlich ganz gut tut, dass sie eine strikte Führung haben. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass das Kind sich ja trotzdem individuell einfach weiterentwickeln sollte.
Ich finde, das hast du jetzt echt schön gesagt. Damit kann ich auch richtig gut mitgehen. Ich glaube, was einfach vielleicht aus dem Podcast heute hervorgeht, ist, dass man über das Thema so wahnsinnig wenig weiß. Das ist wahnsinnig schwer, sich zu dem Thema wirklich gut zu informieren, weil viel Insider sogar sagen, dass es sehr, sehr schwammig ist und sehr schwer ist, diese, ja, fast schon diese Meinung, dieses Gedankengut von Rudolf Steiner tatsächlich zum Verstehen. Selbst die, die jahrelang in den Schulen zum Beispiel oder Kindergärten gearbeitet haben, was ich jedem einfach empfehlen kann, und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, informiert euch einfach selber mal. Recherchiert einmal ein bisschen zum Thema Waldorfschule, Rudolf Steiner. Das ist unheimlich interessant, sich da mal reinzulesen. Ist auf alle Fälle wert. Und wir werden uns total freuen, wenn Sie uns zu diesem Podcast so ein bisschen eure persönliche Meinung vielleicht zukommen lasst. Wie steht ihr dazu? Findet ihr das genauso, wie wir das finden? Habt ihr Erfahrungen damit gemacht? Vielleicht hört den Podcast auch jemand, der in Waldorfschulen oder Kindergärten schon mal gearbeitet haben. Das würde uns total interessieren.
Ich glaube auch, was noch ein Punkt ist, ist, dass ihr, oder was jetzt ja so bei uns rauskommt, man hat nicht so wirklich eine klare Meinung. Oder man kann sich gar nicht so eine klare Meinung über das Thema Waldorf und Rudolf Steiner bilden, weil man einfach zu wenig weiß und weil die Komplexität dieses Themas wirklich extrem groß ist. Also hätte ich mir jetzt so, bevor wir jetzt da uns informiert haben, hätte ich das auch gar nicht gedacht, dass es ja so viele verschiedene Punkte gibt. Und das ist das, glaube ich, was es dann auch noch schwierig macht, sich da wirklich eine ganz klare Meinung zu bilden. Die Leute, die ihre Kinder auf die Waldorfschule schicken, sind da wirklich, ja, fester Überzeugung, dass das der Weg ist, ihre Kinder gut zu bilden oder zu guten Menschen zu erziehen oder zu ausreichend gebildeten Menschen zu erziehen. Und das ist ja genauso wie mit vielen Sachen im Leben. Und ich glaube, wenn man die Überzeugung wirklich lebt, dann kann man da einfach wirklich auch d'accord gehen mit dem, so wie die, ja, Waldorfpädagogik aufgebaut ist, dass man das dann auch für seine Kinder gut findet.
Ja, Caro, wenn du damit einverstanden bist, dann da die jetzt mit dem von dir gerade gebrachten Input noch unseren Podcast für heute beenden. Ich glaube, wir haben ganz viele Zuhörer heute zum Dinger angeregt und ganz viele, die sich vielleicht jetzt auch ein bisschen dafür interessieren, was für die Waldorfpädagogik wirklich ist. Und wir haben uns gefreut, wenn ihr uns nach wie vor folgt auf podcast.de, Spotify und vor allen Dingen auf iTunes. Lasst uns da auch gerne ein bisschen eure Meinung hören, wie sie uns so findet. Da haben wir uns total gefreut. Und dann freuen wir uns schon auf nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder ein neuer Podcast gibt von Groß geworden, Kind geblieben.
Ja, Anna, ich glaube, du hast jetzt alles gesagt zum Schluss. Dann bleibt mir noch übrig. Viert euch!